herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer Solo-Folge, einer kurzen und knappen Solo-Folge zum Thema nachgeburtliche Geschwisterkrise. Ihr wisst ja, ich bin Geschwisterforscherin jahrelang gewesen, 5 Jahre in der Familienforschung, habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, nicht nur mit dem Thema Geschwisterbeziehungen, sondern auch mit allen familiären Beziehungen, denn die Familie ist ja ein System, hängt zusammen und genau deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, auch die Geschwisterbeziehung immer als Teil des Systems zu sehen. Und ganz aktuell habe ich übrigens gerade mein Geschwisterbuch, mein Geschwisterratgeber rausgebracht. Er ist ab jetzt in allen Buchhandlungen erhältlich und du kannst dir natürlich auch jetzt das Buch noch bestellen und alle, die als erstes bestellen, die können dann noch beim Live-Q&A dabei sein am 10. Dezember. Da gibt es noch eine exklusive Fragerunde für alle Erstkäufer sozusagen und Erstkäuferinnen. Das heißt, sei gerne schnell, bestell dir dieses umfassende Buch, diesen Schatz. Ich stelle es am Ende der Folge auch nochmal ausführlich vor. Nur jetzt springen wir erstmal richtig rein in das Thema nachgeburtliche Geschwisterkrise. Die nachgeburtliche Geschwisterkrise erfolgt meistens schon nach der Geburt des zweiten oder auch dritten Kindes. Oft ist es das Kind, das gerade entthront wird. Das heißt, entweder das erstgeborene Kind oder auch das mittlere Kind, wenn dann das dritte Kind kommt. Und diese Kinder haben dann meistens Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass da jemand ist, der plötzlich, ja, ihnen ihren Platz streitig macht. Und häufig ist es so, dass die nachgeburtliche Geschwisterkrise entweder direkt nach der Geburt eben auftritt und sich dann wirklich von bis zu 3 Monaten aussehen kann oder vielleicht sogar bis 3 Jahre anhalten kann. Und spannend ist eben, die Forschung zeigt, dass Eltern durch ihr Erziehungsverhalten maßgeblich beeinflussen, wie stark eine Geschwisterkrise ausfällt und natürlich auch, wie lange sie dauert. Und natürlich spielen da auch noch Faktoren wie zum Beispiel die Persönlichkeit des Kindes oder der Kinder insgesamt, der Dynamik in der Familie natürlich eine große Rolle. Wie geht's den Eltern in dem Moment, wenn das Baby auf die Welt kommt? Wie viele Kapazitäten haben die Eltern auch? Wie viel zusätzliche Unterstützung ist da? Weil damit steht und fällt natürlich, wie feinfühlig die Eltern auch auf diese Krise eines Kindes reagieren können. Deswegen mag ich es mal gar nicht gerne, von Zeiträumen zu sprechen oder von irgendwelchen Daten oder Fakten, wie lange sowas dauert. Und davon habt ihr nämlich relativ wenig, ja, weil ihr werdet einfach merken, es gibt Phasen, in denen euer Kind dann bestimmte Verhaltensweisen zeigt, die ich euch gleich noch aufzählen werde, die auf eine nachgeburtliche Geschwisterkrise hindeuten können. Und entscheidend ist, du hast nichts falsch gemacht, wenn dein Kind sich so verhält. Das ist mir gleich von Beginn an ganz wichtig. Ganz viele Kinder durchlaufen diese Krise einfach. Und gleich vorab, es kann auch sein, dass diese nachgeburtliche Geschwisterkrise erst beginnt, wenn das Baby irgendwann mobil wird, also sozusagen anfängt zu krabbeln, mehr Raum einnimmt und einem plötzlich so diesen Platz streitig macht, vielleicht auch irgendwas kaputt macht, was das ältere Kind gebaut hat und dem älteren Kind plötzlich bewusst wird, oh, da ist jemand, ja, der wirklich zur Konkurrenz werden kann, der hier auch mein Leben beeinflusst. Und davor ist es ja oft so, dass die Babys noch viel schlafen und vielleicht, also im besten Falle, es kann ja auch ganz anders sein, nur dann ist es oft so, dass vielleicht die älteren Geschwisterkinder sich gar nicht so sehr gestört fühlen. Lasst uns jetzt mal darüber sprechen, welche Verhaltensweisen Kinder in der nachgeburtlichen Geschwisterkrise zeigen. Das ist natürlich ganz entwicklungsabhängig, wie alt das Kind gerade ist. Also gerade Kleinkinder, wenn die so 2-3 Jahre alt sind, können natürlich noch nicht die Perspektive des Babys einnehmen. Das heißt, sie können noch überhaupt nicht verstehen, dass dieses Baby so viel Nähe kriegt, die ganze Zeit getragen wird, dann auch noch gestillt wird. Das ist für so ein Kleinkind wahnsinnig schwer zu akzeptieren und auch nachzuvollziehen. Und es fühlt sich vielleicht wirklich so ein bisschen so an, als ja, würden die Eltern fremdgehen, wenn wir es jetzt mal drastisch formulieren, ja. Und das ist so etwas, was wir unbedingt im Blick haben dürfen, auch um die älteren Kinder, gerade wenn sie noch so im Kleinkindalter sind, gut zu verstehen, weil die zeigen dann wirklich manchmal Verhaltensweisen, die Eltern sehr triggern können. Und zu diesen Verhaltensweisen gehört zum Beispiel, dass Kinder beginnen, das Baby zu hauen oder zu schubsen, manchmal vielleicht auch gerade in einem Moment, wenn nicht zugeschaut wird. Ja, das passiert oft, dass die Kinder dann wissen, irgendwie darf ich das nicht und dann mache ich es in einem Moment, wo es Mama und Papa gar nicht mitkriegen. Es kann auch sein, dass Kinder zum Beispiel ein sogenanntes Regressionsverhalten zeigen, dass sie plötzlich wieder in Babysprache sprechen oder dass sie plötzlich auch wieder einnässen, dass sie zum Beispiel auch, um Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht auch plötzlich irgendwo in der Ecke im Raum pinkeln, obwohl sie davor trocken waren. Und das sind so Verhaltensweisen, die darauf hindeuten, dass das Kind gerade vielleicht mehr Sicherheit und Nähe braucht. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass das Kind zum Beispiel aggressiver ist oder verstärkt Wutausbrüche hat. Oft hängen die Wutausbrüche dann auch mit der Autonomiephase noch zusammen. Also da sind die Ursachen dann vielleicht auch vielschichtiger. Und grundsätzlich geht es darum, dass eigentlich das Verhalten des Kindes sich plötzlich verändert in so einer Geschwisterkrise. Ja, vielleicht war davor eine ganz innige Bindung da und das erzählen mir Mütter auch ganz oft, dass sie so ein ganz enges Verhältnis zu ihrem erstgeborenen Kind hatten und dann kommt das Baby und plötzlich erkennt man sein eigenes Kind nicht wieder. Und eigentlich alle Verhaltensweisen, die in diese Richtung gehen, können eben auf diese nachgeburtliche Geschwisterkrise hindeuten. Und was verbirgt sich dahinter beim Kind? Das Kind ist in diesem Moment verlustängstlich. Ja, weil man spricht ja oft von Neid und Eifersucht, nur das eigentliche Gefühl ist Verlustangst. Denn das Kind hat große Sorge, dass es zu kurz kommen könnte, dass es nicht überleben könnte. Also wenn wir es drastischer noch formulieren, ist es eigentlich fast schon eine Überlebensangst. Und ich finde, dass uns diese Sichtweise auch ganz weich und milde werden lässt, denn wenn ein Kind Verlust oder Überlebensangst hat, dann ist es viel, viel leichter, das Herz zu öffnen, auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so nett verhält oder zuschlägt. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, in diesen Momenten das Verhalten umzulenken, auch zum Beispiel das Schlagen natürlich zu verhindern, damit das Baby unverletzt bleibt. Und dann eben wirklich hinter das Verhalten zu schauen. Also wenn möglich, sich nicht von dem Verhalten provozieren lassen, was für viele Eltern verständlicherweise sehr herausfordernd ist. Denn da geht es ja um einen wichtigen Wert, den Schutz eben aller Kinder in der Familie. Und das strugglen natürlich ganz viele Eltern. Ja, das ist oft ja auch so eine Situation, in der du gar nicht damit gerechnet hast und vielleicht auch das Kind in dem Moment davor eigentlich noch schön gespielt hat und dann so aus dem Nichts heraus kriegt das Baby plötzlich irgendwie ja einen Schubser. Und das ist ja was, womit man auch nicht rechnet. Und dann kann es auch durchaus sein, dass man manchmal wie fremdgesteuert reagiert. Also da dürft ihr auch ganz milde mit euch sein, denn so geht es einfach ganz vielen Eltern, weil sie gar nicht damit rechnen, dass dieses erstgeborene oder vielleicht auch zweitgeborene Kind ja sich plötzlich so verhalten könnte. Und entscheidend ist also zu erkennen, das Kind hat Verlustangst. Wenn ein Kind Angst hat, braucht es immer Sicherheit, Geborgenheit, Nähe, Liebe. Und trotzdem auch weiterhin Grenzen. Das ist eben etwas, was mich häufig beschäftigt, auch in Beratungen, in meinem Geschwisterkurs mit über 2000 Eltern, kommt ganz häufig eben die Frage, wir tun doch schon alles, ja, es gibt hier Exklusivzeit in der Familie und wir tun wirklich alles, damit irgendwie das erstgeborene Kind sich nicht zurückgesetzt fühlt, weil ich ja so viele reflektierte Eltern auch schon begleite und die so viel lesen und so viel wissen auch schon über meine Kurse oder auch andere tolle, wertvolle Informationen. Und was dann manchmal zu kurz kommt, sind tatsächlich die Grenzen für das erstgeborene Kind. Also es ist wichtig, trotzdem weiterhin konsequent zu bleiben, klar bei dem zu bleiben, was er auch sagt, weil ansonsten kann es passieren, dass man nachgiebiger wird aus Angst, das erstgeborene oder zweitgeborene Kind ja, könnte einen Schaden nehmen durch diese Krise. Nur denkt immer daran, Grenzen bedeuten ja auch Schutz, Geborgenheit und Sicherheit. Das heißt, bleibt gerne bei dieser Klarheit, die ihr vielleicht auch vor dem Baby hattet, und versucht nicht, dem erstgeborenen Kind alles recht zu machen, jeden Wunsch zu erfüllen, sondern achtet darauf, dass die Bedürfnisse des Erstgeborenen oder auch Zweitgeborenen erfüllt werden. Und damit meine ich, dass ihr weiter natürlich klare Routinen habt, dass ihr auch bei einem Nein bleibt, dass ihr eher eben dabei darauf achtet, dass die Bedürfnisse erfüllt werden. Das heißt, wenn das erstgeborene Kind ja vielleicht in so einer Krise steckt, dann stellt euch immer wieder die Frage, was kann ich noch tun, um vielleicht klarer zu sein, mehr Sicherheit, Orientierung zu geben, weil Angst braucht immer Sicherheit. Und dazu gehören jetzt ein paar konkrete Strategien, die nenne ich euch jetzt erstmal so für die Kleinkinder. Ganz entscheidend ist, dass in bindungsrelevanten Momenten die erste Bezugsperson da ist. Damit meine ich, dass zum Beispiel die Einschlafbegleitung zum Beispiel weiterhin die Mama macht, wenn das vorher die erstgewählte Bezugsperson war. Und auch zum Beispiel beim Aufwachen vielleicht die erste Bezugsperson da ist, weil das sind so bindungsrelevante Momente. Oder stellt euch vor, euer Kind tut sich weh und fällt hin. Auch da ist es ganz wertvoll, wenn in solchen Momenten, wenn das Bindungssystem aktiv wird und das Kind eigentlich immer zuerst gewählten Bezugsperson will, ja, weil einfach diese Person schon immer wusste, was zu tun ist, wenn ich hinfalle, dann will ich auch bei dieser Person getröstet werden. Das heißt, auch in solchen Momenten, wenn es denn möglich ist, ist es empfehlenswert, dann vielleicht das Baby kurz dem Papa zu geben. Jetzt in diesem speziellen Fall wäre es dann der Papa, es kann ja auch andersrum sein, und dann einfach das erstgeborene Kind zu trösten. Das heißt, achtet wirklich drauf, in Momenten, in denen euer älteres Kind, das ja noch gar nicht so alt ist, in Not ist, dass ihr da seid. Und das würde ich euch wirklich von Herzen empfehlen, weil was sonst passieren kann, das berichten viele Eltern auch, dass natürlich dann der zweite Elternteil zuständig ist für das ältere Kind und dadurch wie so ein kleiner Bruch entsteht. Und da berichten mir auch ganz viele Mütter, wie sehr sie eigentlich ihr erstes Kind oder auch ihr zweites Kind vermissen und leiden da richtig drunter, weil sie so den Eindruck haben, ich verliere die Verbindung hier gerade. Und da ist dann oft auch was dran, ja. In Beratungen arbeiten wir dann raus, okay, da ist schon so eine Ablehnung da, weil sich dieses erstgeborene Kind ja dann immer, ich sag's jetzt mal drastisch, noch unerwünschter verhält, ja. Oder aus Sicht der Eltern dann manchmal, die sagen, das ist wie wenn mein Kind plötzlich asozial wurde. Und an der Stelle ist es dann ganz wichtig, wieder in so eine annehmende Grundhaltung zu kommen, auch Zeit allein mit dem Kind zu haben. Und natürlich auch das Baby dann, wenn möglich, dem anderen Elternteil recht früh schon, also zu einem frühen Zeitpunkt, schon auch abzugeben. In Momenten, wenn das Baby natürlich gerade nicht die Mama braucht oder das Essen oder das Stillen. Genau, da könnt ihr vielleicht für euch eine gute Balance finden. So, die nachgeburtliche Geschwisterkrise, wenn Kinder schon älter sind, wird in der Regel geringer. Also die Forschung zeigt, dass zum Beispiel bei einem Altersabstand von ca. 6 bis 7 Jahren die Konkurrenz und auch diese Krise eigentlich fast gar nicht mehr da ist. Und natürlich kann auch da nochmal eine Krise auftauchen, wenn Eltern so gar nicht bewusst mit dem Thema umgehen. Also auch da wieder, ihr habt einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie so eine Krise ausfällt. Und je älter Kinder sind, desto mehr orientieren die sich zum Beispiel dann auch schon an der Peer Group und interessieren sich eigentlich gar nicht mehr so sehr dafür, was zu Hause mit dem Baby ist. Die verbringen viel lieber ihre Zeit dann mit ihren Freunden. Das ist natürlich ein Vorteil, ja. Und gleichzeitig führt es auch dazu, dass die Geschwisterbeziehung vielleicht nicht ganz so innig ist, wie wenn der Altersabstand geringer ist. Oder auf eine andere Form innig wird, genau. Und das hängt natürlich damit auch zusammen, nicht nur an der Peer-Group-Orientierung, sondern auch daran, dass ein älteres Kind viel mehr die Perspektive übernehmen kann und sich viel besser einfühlen kann, in dieses kleine Baby auch verstehen kann, dass es jetzt getragen werden muss, weil es noch nicht laufen kann. Das sind alles Dinge, die versteht ja ein 2-3-jähriges Kind überhaupt nicht und auch manchmal ein 4-jähriges Kind noch nicht. Das heißt, ab einem Alter von ungefähr 5 Jahren sind Kinder wirklich in der Lage, sich einzufühlen und dann ist es einfach für die älteren Geschwister leichter. Und jetzt kommt vielleicht die Frage in dir auf, ja, aber ist dann überhaupt so ein geringer Altersabstand gut und ist es dann nicht schädlich? Nein, denn eine Geschwisterkrise ist an sich nichts Schlechtes. Es geht nur darum, dass Eltern diese Geschwisterkrise entsprechend kompetent begleiten. Und dann wird darüber sogar die Geschwisterbeziehung gestärkt und das erstgeborene oder zweitgeborene Kind kann gestärkt aus dieser ja, Herausforderungen wachsen und auch gestärkt hervorgehen aus dieser Situation. Das heißt, oft werde ich nämlich gefragt, oh, was tue ich denn jetzt meinem Kind an, wenn ich dann noch ein zweites kriege? Und da möchte ich euch unbedingt sensibilisieren, denn ihr dürft ein zweites Kind kriegen. Und selbst wenn das erste Kind dann in diesem Moment eine Krise hat, schafft ihr es auch durch zum Beispiel das Geschwisterbuch jetzt oder auch durch den Geschwisterkurs, den ich habe, euer Kind wirklich liebevoll durch diese Krise zu begleiten. Da möchte ich euch unbedingt ermutigen, denn ich kenne viele Eltern, die da wirklich hadern und sich überlegen, soll ich deswegen auf ein zweites Kind zum Beispiel verzichten? Und da möchte ich euch unbedingt ermutigen, denn es gibt nicht den perfekten Altersabstand. Also auch da gibt es zwar Tendenzen in der Forschung, dass man sagt, so ein Altersabstand von 3 Jahren sei ganz gut. Nur schlussendlich spielt einfach das, wie ihr mit den Kindern umgeht, eine viel größere Rolle. Also inzwischen beschäftigt sich die Forschung viel mehr damit, wie geht's den Eltern, während die Geschwister da sind, auf die Welt kommen. Und es geht auch stark um Themen wie Hierarchie, wie schaffen es die Eltern, ihren Kindern einen Platz zu geben, wie geht es, den Kindern gerecht zu werden, wie schaffen es Eltern, auch bindungsorientiert auf ihre Kinder einzugehen. Genau. Eine nachgeburtliche Geschwisterkrise kann, wie ich ja gesagt habe, auch später kommen. Tatsächlich auch noch mit 2 Jahren oder auch mit 3 Jahren kann es immer wieder so kleine Schübe geben, in denen ein Kind vielleicht verstärkt eifersüchtig ist. Das heißt, es gibt da keine klaren Eckpfeile, wo man sagen kann, so jetzt ist es auf jeden Fall vorbei, sondern es kann auch immer wieder kommen, vor allem meistens dann, wenn sich im Außen viel verändert. Das heißt, zum Beispiel kommt dein Kind in die Schule und hat ein 2 Jahre jüngeres Geschwisterchen und dann kann auch da nochmal so eine Krise kommen, weil das Kind in der Schule dann vielleicht überfordert ist mit den vielen Anpassungsleistungen und dann alles am Geschwisterchen auslässt und vielleicht besonders viel Nähe, Geborgenheit von zu Hause braucht und das Eltern vielleicht nicht richtig erkennen und dann natürlich immer das Geschwisterchen herhalten muss, also das Ventil ist, um unangenehme Gefühle auszudrücken. Kompetentes Erziehungsverhalten braucht es also in jeder Entwicklungsphase, nicht nur nach der Geburt, sondern tatsächlich, wenn Geschwister älter werden, werden die Streitigkeiten und Konflikte ja auch nochmal ganz anders. Da können Eltern auch viel mehr mit ihren Kindern über die Konflikte sprechen oder Konflikte nachbesprechen. Und das ist auch der Grund, warum ich in meinem Geschwisterbuch ganz bewusst einen großen Bereich mit typischen Konflikten unter Kleinkindern beschrieben habe und einen ganz großen Teil mit Konflikten unter älteren Kindern. Und es gibt natürlich auch viele praktische Tipps nochmal für die Vorbereitung auf die Geburt eines weiteren Kindes, für die erste Zeit mit Baby. Das heißt, mein Geschwisterbuch ist wirklich ganz allumfassend und deswegen auch für jede Elternphase geeignet. Und ich möchte euch gerne das Buch jetzt nochmal ein bisschen vorstellen. Ich habe hier gleich das Inhaltsverzeichnis nochmal vor mir und möchte euch einfach eine kleine Einführung ins Buch geben für alle, die vielleicht noch sich die Frage stellen, soll ich dieses Buch denn kaufen? Ich habe schon so viele Geschwisterbücher gelesen, möchte ich euch einfach nochmal zeigen, was das Besondere an meinem Buch ist. Denn im ersten Teil dieses Buchs geht es wirklich darum, herauszufinden, warum du vielleicht auch mit Geschwisterkonflikten deine Themen hast und was bei dir ausgelöst wird, wenn deine Kinder streiten oder wenn sie starke Gefühle zeigen in der Geschwisterbeziehung. Es geht auch ganz bewusst nochmal um das Thema Geschwistern gerecht werden und was das auch mit dir und deiner eigenen Kindheitsgeschichte eigentlich zu tun hat. Denn ganz viele Kindheitserfahrungen spielen für die Erziehung von Geschwistern eine riesige Rolle. Viele alte Muster werden auch unbewusst auf Geschwisterbeziehungen übertragen. Und diese alten Muster darfst du natürlich überwinden, gerne auch mit Hilfe meines Buchs und den Übungen da drin, um einfach diese Muster nicht zu übertragen. Also ich mache ein Beispiel, es kann durchaus sein, dass du Sympathie hast für ein Kind, das dir ähnlicher ist, weil du vielleicht selbst als Kind wenig Schutz erfahren hast und da gibt es vielleicht ein Kind in der Geschwisterreihe jetzt bei dir, das manchmal gewalttätig wird oder Feindseligkeiten zeigt und dann kann es dich total triggern und ein ganz ablehnendes Verhalten auslösen in dir. Und dass eben sowas nicht passiert, dass solche Dynamiken durchbrochen werden, genau dafür habe ich dieses Buch auch geschrieben. Ich spreche mit dir auch nochmal über das innere Kind, was bei deinem Kind-Ich in solchen Momenten los ist und gebe dir Strategien, um diese alten Muster auch wirklich zu überwinden bzw. mit ihnen gut umzugehen, damit die Kinder in der Beziehung geschützt sind. Genau, da geht es auch ganz stark nochmal um die Bindung zu jedem einzelnen Kind, die gestärkt werden darf. Und deswegen stelle ich dir im Buch das Haus der Geschwisterliebe vor. Und das Haus der Geschwisterliebe wird eben von den Eltern erbaut. Und ich sage das immer wieder, ich betone das so sehr, dass das Erziehungsverhalten und natürlich auch das elterliche Verhalten an sich, auch wie sehr setzt dein Elternteil sich mit sich auseinander, so eine große Rolle spielt, nicht um euch unter Druck zu setzen, sondern um euch aufzuzeigen, wie sehr ihr gestalten könnt, was für eine riesige Chance das auch ist, in eure Familie da wirklich wundervolle Konfliktlösestrategien auch zu tragen und auch selbst zu wachsen durch das, dass du mehrere Kinder begleitest. Denn fest steht, es ist wahnsinnig herausfordernd, Geschwisterkinder zu begleiten. Und der einfachere Weg, der auch wieder leider mit Konditionierung in Verbindung steht, wäre ja immer zu sagen, es wird nicht mehr gestritten und die Kinder auseinanderzureißen und einfach zu versuchen, Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen, das, was ja früher oft gemacht wurde. Und genau da möchte ich euch einfach andere Wege zeigen, damit eure Kleinen wirklich gestärkt daraus hervorgehen und auch ihr gleichzeitig noch mitwächst. Genau. Das Haus der Geschwisterliebe erkläre ich euch nochmal ganz ausführlich. Es ist ein wunderschönes Bild, das ihr euch hoffentlich sehr gut einprägen könnt. Dann gibt es viele tolle Konzepte im Buch. Da hat mein kleines Baby mir geholfen, weil die sind mir alle so nochmal in den letzten Wochen eingefallen, als ich schon schwanger war. Und zwar gibt es das Konzept der drei Friedenskreise. Das erkläre ich euch im Buch. Und das ist ein Konzept, das könnt ihr auf jeden Streit anwenden. Da könnt ihr quasi immer genau euch überlegen, wo bin ich jetzt gerade, was kann ich jetzt machen. Das sind drei Kreise. Ein Kreis ist die Selbstregulation, ein Kreis die Feinfühligkeiten, ein Kreis konkrete Handlungsstrategien. Und es gibt dann anhand der Friedenskreise, die ich entwickelt habe, immer konkrete Handlungspläne im Buch. Das heißt, ich sage dir genauso, jetzt kommt Friedenskreis 1, das kannst du tun. Jetzt kommt Friedenskreis 2, das kannst du tun, also um feinfühlig zu sein und zu erkennen, was deine Kinder brauchen. Und dann kommt Friedenskreis 3, dein Handlungsplan. Und diese drei Kreise greifen ineinander. Das ist auch ein schönes Konzept. Das siehst du dann im Buch und beeinflussen sich gegenseitig. Und so kommt er einfach sehr schnell auch vorwärts, indem ihr die Handlungsstrategien nicht nur mal gelesen habt, sondern wirklich das ganzheitlich angegangen wird. Darum geht es mir auch in meinem Buch. Dann gibt es, wie gesagt, einen großen Praxisteil mit typischen Geschwisterkonflikten und ganz viele Eltern haben mitgestaltet. 13 Familien haben mir typische Konflikte geschickt. Familien mit Zwillingen, Patchwork-Familien, Eltern mit Kleinkindern, Eltern mit älteren Kindern, damit es einfach sehr vielseitig ist und ganz viele Geschwisterkonflikte stammen auch aus meinen Geschwister-Online-Kurs. Also es sind alle wirklich ganz, ganz nah an der Realität. Auch die Lösungen sind erprobt und da habe ich mir natürlich auch für ältere Kinder nochmal ganz viele Konflikte rausgesucht, damit alles sehr, sehr alltagsnah ist. Es gibt ein Zwillingskapitel, also und auch ein Mehrlingskapitel. Dann gibt es ein Kapitel, wenn es einen großen Altersabstand zwischen den Kindern gibt. Es gibt praktische Tipps für Patchwork-Familien. Und es geht auch in einem Kapitel darum, was ist, wenn ein Kind besondere Bedürfnisse hat, zum Beispiel sehr bedürfnisstark ist oder vielleicht auch eine Behinderung mitbringt. Und dann ein Kapitel, das sehr viel Mut, finde ich, auch schenkt, ist das Kapitel Geschwisterbeziehung als Kraftquelle im Erwachsenenalter, weil ich da wirklich die qualitative Forschung nochmal angewandt habe. Ich habe sehr viele junge, erwachsene Geschwisterpaare befragt, die eine ganz innige Beziehung haben. Und die haben mir berichtet, was ihre Eltern gemacht haben, damit sie heute so eng sind. Und ich habe sozusagen dann die Kategorien gebildet und euch alle wichtigen Kennzeichen nochmal mitgegeben, damit ihr das auch so anwenden könnt. Und der dritte Teil des Buchs, da geht es um eine Schatztruhe für alle Fälle. Da geht es um typische Fehler, die Geschwistereltern vielleicht unbewusst machen und vermeiden können, um Humorstrategien und um Alltagsstrategien, die den Zusammenhalt unter Geschwistern stärken. Also ihr kriegt ganz viele kreative Impulse. Und ich hoffe so, so sehr, dass dieses Buch einfach für euren Alltag ein Ratgeber, ein Halt, eine Orientierung, ein Leuchtturm sein wird. Denn mir liegt wirklich so viel daran, dass alle Kinder in einer Familie sich gesehen, geliebt, gehört fühlen. Und mir liegt auch so viel daran, dass du das Begleiten deiner Geschwisterkinder nicht dauerhaft als anstrengend empfindest, sondern du das auch genießen kannst und du einfach entspannter, gelassener reagieren kannst in solchen Momenten, auch einfach für deine mentale Gesundheit. Du kannst das Buch jetzt bestellen und tatsächlich ist es so, wenn du das Buch jetzt bestellst, unterstützt du mich wahnsinnig, denn in den nächsten 4 Wochen ist auch der Erhebungszeitraum für den Spiegel-Bestseller. Das heißt, wenn du mich unterstützen möchtest, meine Vision, würde ich mich riesig freuen, wenn du das Buch kaufen magst, wenn du es jetzt kaufst. Und du bekommst zusätzlich noch ein Live-Q&A mit mir obendrauf dazu geschenkt. Der Zugang, den findest du im Buch. Das findet am 10. Dezember statt. Und ich würde mich auch riesig, riesig, riesig über eine Bewertung bei Amazon freuen, weil das ist auch nochmal ganz, ganz entscheidend für mich. Das heißt, wenn du 2 Minütchen Zeit hast, schreib doch gerne ein paar Zeilen zum Buch, sobald du es angeschaut hast. Da würde ich mich riesig freuen über deine Bewertung bei Amazon. Das hilft mir, mit diesem so wichtigen Thema in die Sichtbarkeit zu kommen. Ein großes Dankeschön auch nochmal an alle, die jetzt das Buch schon Ewigkeiten vorbestellt haben. Ich weiß, es gibt so viele Herzensmenschen, die mich schon so lange begleiten, und an der Stelle ein riesiges Dankeschön für alles Vertrauen, weil ihr habt das Buch ja noch nicht mal gesehen und einfach direkt blind gekauft. Ich bin da wirklich wahnsinnig gerührt und ihr wisst gar nicht, was mir das bedeutet. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Den Link zum Buch findest du natürlich in den Shownotes.